Herzlich willkommen zum Podcast 129 der Leseoptimistin. Heute geht es wieder um eine wunderbare Zukunft. Wir schauen mit optimistischem Blick und dem Buch Narrative für eine bessere Zukunft, wie kraftvoll erzählte Geschichten unser Leben und die Arbeitswelt positiv wandeln. Und geschrieben hat es die Anne M. Schüller, erschienen im Walen Verlag, ganz aktuell 2026, ich glaube letzten Monat oder so, April dürfte das gewesen sein, hat Größenordnung 230 Seiten, also ein schönes Lesebuch für die Sommerlektüre zu empfehlen. Und ich habe mir passenderweise die absolute Expertin für dieses Buch mitgebracht und sage, hallo Jennifer, ich freue mich, dass wir über dieses Buch heute sprechen.
Hallo, ich freue mich auch sehr auf dieses Buch.
Genau, das Witzige war nämlich, also ich lese diesen Titel, erscheint demnächst und denke mir, ah, das klingt so, als würde es mir Spaß machen zu lesen. Und als ich dann so Untertitel lese und so weiter, denke ich mir, ja, also als hättest du es geschrieben, so von deiner Art her. Habt ihr also dieses Buch empfohlen und was kommt als Antwort? Und das finde ich ganz großartig. Du hast zurückgeschrieben, ja, kenne ich natürlich, weil ich in dem Buch auch für die Anne, für die Autorin ein Zitat, ein paar Infos mitgeben durfte. Und tatsächlich, ich habe dich dann mit dem Zitat auf Seite 188, glaube ich, ja auch glatt entdeckt. Erzähl doch mal, wie kam es denn dazu, dass du hier als Expertin Pate gestanden bist und wie war das Gespräch mit Dane?
Ich bin tatsächlich angeschrieben worden über LinkedIn. Wir waren, glaube ich, vorher gar nicht vernetzt. Ich könnte jetzt nicht mit Sicherheit sagen, dass wir uns noch nie begegnet sind. Du weißt, wie das ist im Business. Irgendwo hat man sich irgendwo schon mal gesehen. Aber ich vermute, dass das ein Fall war von frag doch mal Jennifer, wenn es um das Thema Zukunft des Storytellings geht. Ich beschäftige mich da ja schon ein paar Jahre. Wir haben ja damals zusammen angefangen, ja, uns mit Zukunftsdenken zu beschäftigen. Und da hatte ich ja schon das Thema Zukunft des Storytellings, habe mich da die letzten Jahre sehr intensiv mit beschäftigt. Und dann hatte sie eben geschrieben, ob ich ihr was dazu schreiben könnte. Und grundsätzlich habe ich ihr dann, glaube ich, anderthalb Seiten dazu geschrieben und daraus ist dann dieses Zitat auf Seite 188 geworden. Ist auch sehr spannend, immer zu sehen, was am Ende dann übrig bleibt von dem, was man geschrieben hat, weil es ist natürlich ein extrem weites Feld. Also ich bereite auch gerade einen Audiokurs mit dem Titel vor, wo es dann ein bisschen tiefer reingehen soll in das Thema. Dementsprechend kann ich da stundenlang drüber erzählen eigentlich. Ja.
Also insofern ist das Buch heute für uns ein bisschen ein Aufhänger, dass wir natürlich auch von dir hören oder von meinen Gedanken, auch außerhalb des Buchs, die sich eben mit dem Storytelling und der Zukunft, vor allem der positiven Zukunft, beschäftigen. Und vielleicht so als großer Überblick, also für mich ist es, wir haben es im Vorfeld ja kurz auch schon besprochen, es werden sehr viele Tools aufgezeigt, die wir nutzen können, um eben ein besseres Bild von der Zukunft zu beschreiben, zu malen, also und uns im Kopfkino vorzustellen. Das finde ich sehr gelungen. Und ja, ich habe schon gesagt, ich lese ja schon sehr viele Bücher in diese Richtung und du auch. Also für mich ist es insofern ein gutes Einsteigerbuch, wenn man bis jetzt noch wenig mit dem Thema sich auseinandergesetzt hat. Wie siehst du es? Wie hast du es empfunden?
Genau, ich seh das ähnlich. Ich finde, es ist sehr, sehr gut um einen Überblick. Also ich habe das Wort von Überblicksstudie genannt. Also aus der Wissenschaft würde ich sagen, das ist hier tatsächlich eine sehr, sehr gute Überblicksstudie über alle Gedanken, die es zu dem Thema schon gibt und auch neue dazugekommen sind natürlich und auch welche Tools man hier verwenden kann. Also es ist ein sehr, sehr guter Einstieg in das Thema, wenn man zum Beispiel im eigenen Unternehmen merkt, oh, wir sind doch sehr negativ verhaftet. Also das ist ja jetzt im deutschsprachigen Raum gar nicht so selten, dass man doch eher sagt, alles ist schlecht und die Zukunft wird schlecht und wir alle werden absteigen und wir sind nicht mehr zu retten als Deutschland. Also das sind wirklich Narrative, die man sehr oft mittlerweile hört und da kann man was gegen machen und ich finde, das zeigt dieses Buch im persönlichen Bereich, im Unternehmensbereich und darüber hinaus einfach gut auf. Also ich finde auch schön eben, dass es nicht nur sagt, das ist jetzt nur für Unternehmen, sondern es auch zeigt, ich kann bei mir selber anfangen, bei mir und meiner Haltung und der Art und Weise, was ich erzähle und dann im Unternehmen weitermachen, sozusagen. Das hat mir gut gefallen.
Ja, und das ist auch der Aufbau des Buches und den finde ich sehr gelungen, weil es ja genau das in drei Bereiche teilt. Eben Geschichten, Narrative über unser eigenes Leben, über unser persönliches Leben, dann über die Arbeit und als drittes über unsere und die gesellschaftliche Zukunft. Das finde ich super gut aufgeteilt. Und ich habe mir beim Lesen auch gedacht, warum das Buch jetzt? Das ist auch eine spannende Frage, ne? Und ich finde, das hat sehr wohl genau jetzt eine gute Berechtigung. Hätte es vor 5 Jahren auch schon gehabt, aber passt einfach, weil wir sind ja gefühlt im Moment umgeben von Dystopien und schlechten Nachrichten und alles. Und wir wissen ja auch Social Media mäßig, sie beschreibt es auch im Buch, schlechte Nachrichten verbreiten sich schneller, haben höheren Aufmerksamkeitswert, werden öfter, häufiger geklickt. Also basiert unser Nachrichtensystem auf mehr schlechte Nachrichten, weil mehr Aufmerksamkeit. Und das ist ja entsetzlich. Da muss man wirklich mal sagen, das ist ja entsetzlich. Und da sagt sie bewusst, da müssen wir gegenhalten. Und dafür ist dieses Buch eben da und bietet da wirklich ganz viele kleine und größere Anregungen, Tools und Ideen, wie wir damit umgehen.
Genau. Und ich fand das auch sehr schön, wie sie die erklärt hat, warum das eigentlich so ist, dass wir auf schlechte Nachrichten mehr anspringen. Und zwar, weil schlechte Nachrichten für uns das Signal sind, da müssen wir uns drauf vorbereiten, da haben wir eine Lernlücke. Also das ist quasi unser Lernhirn springt darauf an, weil es das Gefühl hat, oh mein Gott, wenn ich da nicht drauf vorbereitet bin, dann passiert mir was Schlechtes. Mhm. Und das finde ich total spannend. Das gibt nämlich auch so ein paar Ideen, dass wir deshalb zum Beispiel, dass Frauen besonders True Crime mögen, also diese ganzen True Crime Podcasts, weil sie das Gefühl haben, da kann ich was lernen und dann kann ich das vermeiden, dass ich so ende am Ende des Tages.
Ich lerne, wie ich meinen Partner beseitige.
Das hast du jetzt gesagt.
Was ich zu Beginn nochmal mit dir klären möchte, weil da war ich am Anfang immer ein bisschen verwirrt und vielleicht kannst du es von der begrifflichen Seite her mal klären. Da bist du ja die Fachfrau. Es kommt so einmal der Spruch relativ am Anfang, den ich super witzig finde. Fakten sind langweilig, Geschichten spannend, Narrative betören. Und dann kommt mein Lieblingssatz, Geschichten sind Neuronenschmeichler, weil sie uns mit dem Erleben von Emotionen belohnen. Mhm. Und dann war ich aber da gesessen und dachte mir, naja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Geschichte und Narrativ? Und dann kommt noch Story, also manchmal wird ja Story verwendet, der englische Begriff immer beim Storytelling. Keiner sagt Geschichten erzählen. Oder nur sehr selten. Also gibt es eigentlich eine klare Abgrenzung, Definition von Geschichte und Narrativ? Hast du
das? Ich meine, sie hat es ihre Definition tatsächlich irgendwo stehen. Ganz am Ende, glaube ich, im Anhang steht die Definition zwischen Narrativ und Story, weil das ist ein Wespennest, wenn du es so gerade reingestochen hast. Also es gibt da noch einen dritten Faktor, es gibt noch Plot. Also es gibt eigentlich Plot, Story und Narrative und es gibt, je nachdem, wenn du fragst, erzählen sie dir grundsätzlich unterschiedliche Sachen. Eine Geschichte für mich ist etwas in sich Abgeschlossenes. Also für mich ist quasi, das kann der Plot, aber der Plot ist der Inhalt der Geschichte, könnte man jetzt sagen. Das ist aber auch schon nicht mehr scharf abgegrenzt. Also manche würden auch sagen, Geschichte und Plot ist eigentlich dasselbe. Es ist schwierig. Narrativ ist für mich was Größeres. Also Narrative sind das, was durch mehrere Geschichten entstehen für mich. Also zum Beispiel das Wirtschaftswunder ist für mich ein Narrativ. Da hängen ganz viele Geschichten dran, die erzählt wurden. Das Wirtschaftswunder ist ja lustigerweise auch ein Narrativ, das im Nachhinein auf diese Zeit gestimmt wurde, soweit ich das nachvollziehen kann. Durch die ganzen Geschichten, die dort eben entstanden sind, kam dann irgendwann, das war das Wirtschaftswunder. Und das ist eben dieses Narrativ, das sich dann forterzählt hat, sozusagen. Und das ist auch irgendwie so dieser Sehnsuchtsort, wo wir als Deutschen wieder hinwollen, ins Wirtschaftswunder.
Ja.
Und ja, das ist so für mich so die einfachste Unterscheidung.
Das ist jetzt gut, also es hilft mir, weil gerade mit dem Beispiel Wirtschaftswunder kommt ja auch im Buch vor, als Begriff. Das ist dann quasi, also es ist ja was übergeordnet Sinnstiftendes, also das auch Menschen verbindet. Also die Geschichte ist quasi die Einzelne. Das Narrativ ist das Verbindende. Und das fand ich jetzt gut, den Gedanken hatte ich noch nicht. Du kannst ja ein Narrativ im Nachhinein drüber stülpen, wie Wirtschaftswunder. Yep. Während des Wirtschaftswunders hat ja keiner gesagt, hurra, wir befinden uns im Wirtschaftswunder, wie toll ist das
denn? Die Dolchstoßlegende.
Ja, genau. Aber gleichzeitig, und dann sind wir ja wieder auch unmittelbar im Buch, können wir natürlich ein Narrativ im Vorhinein entwickeln und sagen, hey, das ist das Verbindende, zu dem finden wir dann laufend die Geschichten, die uns jetzt gemeinsam in die Zukunft begleiten und zwar in die Zukunft, wo wir hinwollen. Sehr schön.
Genau. Also ich habe ja so eine Story-Technik, die ich gerade entwickle, das ist der Story-Teppich. Und hier wäre quasi jeder einzelne Knotenpunkt in diesem Teppich ist eine Geschichte. Und wenn du dir aber den kompletten Teppich anguckst, dann siehst du das Narrativ.
Ah, ja, schön. Ich mag ja dein
Story. Also wie Wandteppiche.
Ja, genau. Ja, genau. Die erzählen ja auch irrsinnige Geschichten. Da gibt es einen ganz berühmten, andere Geschichte, unsere Kunst.
Sidequests.
Genau. Gebe zu, ich habe ganz viele, nicht viele, ein paar neue weitere Wörter gelernt, die ich noch nie vorher gehört hatte. Fand ich dann auch spannend. Beim ersten Mal, da habe ich echt zweimal hingeguckt. Katastrophe kenne ich. Und dann gibt es die Anastrophe.
Das kannte ich auch nicht tatsächlich. Okay.
Bin ich ja froh, dass ich die Einzige bin. Aber ich finde es eigentlich einen pfiffigen Begriff, wenn man dann eben so drüber nachdenkt, passt ja eben genau in das Buch. Also es ist, in der Soziologie wird der wohl verwendet, das beschreibt sie dann ja auch, ist es die Kehrwende zum Guten, eben im Unterschied zur Katastrophe. Und dann kam noch in dem, glaube gleiches Kapitel, das nächste, das Anonym. Also ein Wahnsinn. Und zwar ist es die Umkehrung einer Gesetzmäßigkeit. Also jeder kennt Murphy's Law. Ne? Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Und wenn man das vom Gehalt her einfach umdreht und haha, kleiner Gag, sie hat es dann Hyprums Law genannt, also Murphy einfach rückwärts geschrieben, heißt dann halt, hey, warum sagen wir eigentlich nicht, alles, was funktionieren kann, wird funktionieren? Wäre ja auch mal eine schöne Geschichte. Und das nennt sich anonym, fand ich auch nett.
Da sind wir auch gleich beim ersten Thema, wo ich mir aufgeschrieben habe, und zwar, dass Worte eine unglaubliche Kraft haben oder Sprache allgemein mehr Kraft hat, als dass die meisten Menschen, glaube ich, realisieren, außer wenn ihnen dann die Worte mal selber auf die Füße fallen, wie unser wunderbarer Herr Bundeskanzler mit seiner Stadtbilddebatte tatsächlich angestoßen hat. Also er hatte einen mittlerweile recht berühmten Satz, dass bestimmte Dinge nicht, oder Menschen meint er in dem Sinne, eben nicht ins Stadtbild passen. Und das hat eine riesige Debatte eben vom Zaun dann gebrochen, weil sich vor allem Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen, die sozial eben nicht so stark gestellt sind, davon eben angegriffen gefühlt haben von diesem Satz. Und da sieht man wieder, wie wahnsinnig mächtig eigentlich so ein einzelnes Wort sein kann. Und ich habe tatsächlich sehr gelacht über das Projekt ausrollen. Weiß nicht, ob du schon mal ein Projekt ausgerollt hast, Angela, aber sie hat das sehr, sehr schön formuliert, dass die Leute dann platt sind, wenn man ein Projekt über sie ausrollt. Und da habe ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Aber es macht natürlich total Sinn, dass Menschen dann eher platt sind. Oder dass wir haben es vorhin drüber gehabt, warum sprechen wir eigentlich im Marketing oder auch im Lernen über Zielgruppen? Das klingt irgendwie auch sehr martialisch. Also wir visieren die dann an und töten die mit unserem Inhalt? Oder was ist jetzt hier tatsächlich, also was ist Was genau machen wir da? Also was wir auf jeden Fall vergessen bei solchen Worten, finde ich, ist, da steckt ein Mensch dahinter. Und das ist auch was, was mir in der täglichen Arbeit immer wieder auffällt, dass es anderen Menschen dann wahnsinnig schwer fällt, sich vorzustellen, dass da auf der anderen Seite des Computers oder im Laden oder wo auch immer ein Mensch steht und dass man den auch menschlich behandeln sollte.
Und also ich bin ja auch ähnlich wie du so ein absoluter Fan von Worten und sich wirklich zu überlegen, was genau sage ich denn da und auch immer wieder mal zu reflektieren, was sind denn so meine typischen Sager? Ich glaube, da hat jeder in seinem Repertoire so ein paar, ich sage mal, vielleicht herablassende oder vielleicht sogar bis hin zu verletzende Begriffe oder eben auch negative Worte, wo wir doch vielleicht eher was Positives sagen und ausdrücken wollen und sollten. Und sich das mal bewusst zu machen, wie viele solche Begriffe es in unserer Sprache gibt. Also sie macht da ja so, wie du schon sagst, hast dieses ein Projekt ausrollen, wo ich richtig hingeguckt habe und ui, da kann ich mir an die Nase fassen, ist dieses typische, wir müssen unsere Mitarbeiter mitnehmen auf diese
Wohin
Reise.
denn? Wohin denn willst du sie
Wohin?
mitnehmen?
Erstens wohin? Und zweitens, dieses Mitnehmen hat was Passives für den, der mitgenommen wird. Na, hey, ich bin hier Mutti. Ich nehme dich mal mit, ich packe den Koffer, ich nehme dich so unter die Arme und dann schleife ich dich im schlimmsten Fall mit. Und da ist mir aber eingefallen, wenn ich so Workshops mache mit meinen Steuerberatern und Steuerberaterinnen, und es geht eben um die Mitarbeiter und wie gelingt es, da sage ich inzwischen schon auch, hey, liebe Mitarbeiter, wir tun hier alles, also wenn wir mal in diesem Storytelling sind, wir tun ja alles, damit wir in eine gute gemeinsame Zukunft kommen. Und wir bereiten den Weg, aber gehen musst du selber. Also wir haben nicht den Rollstuhl hier, wo wir dich reinsetzen und dann schieben wir dich da hinten hin, sondern gehen musst du schon selber. Und genau dieses, wir nehmen dich nicht mit, sondern wir gehen gemeinsam. Dann hast du das Aktive und auch die Bewegung aller dabei. Das finde ich, hat mich da auch nochmal
Ja,
wieder zum Nachdenken.
da sind wir auch schon bei meinem zweiten Lieblingsthema, Peer-to-Peer. Das ist ja das Kooperative oder auch, wir können gleich zwei Sachen zusammen machen eigentlich, das kooperative Lernen und das kooperative Erzählen. Ich weiß ja, das sind tatsächlich Themen, die mir sehr am Herzen liegen. Und ich hatte es tatsächlich diese Woche auch schon mit verschiedenen Leuten darüber, dass es immer noch nicht der Fall ist, wenn ich tatsächlich einen Change-Prozess habe, also eine Transformation in meinem Unternehmen anstoßen möchte oder was verändern möchte, wie auch immer es geartet ist am Ende des Tages, dann passiert das immer noch von oben nach unten. Und dann fragt man sich oft, warum bewegt sich unten denn nichts? Naja, wenn unten nie in diesen Prozess mit eingebunden war, weder auf einer Informationsebene noch auf einer Mitarbeiterebene, also dass man wirklich aktiv auch mitgestalten kann. Klar, es gibt Management aus Gründen, aber das heißt nicht, dass der Rest der Firma nicht mitarbeiten kann an verschiedensten Stellen. Und wenn du diesen Mitarbeit nicht hast, also Transformation ist ja zum Beispiel auch nicht nur ein Lernthema. Es ist ein Kulturthema, es ist ein Lernthema, es ist ein narratives Thema. Da sind wir wieder beim Narrativ. Und ich habe vor kurzem mal wieder gehört, das Narrativ ist halt, ja, das sind Einsparungen. Was kommt da beim Mitarbeiter an? Der Mitarbeiter denkt sich dann, ah, gucken wir mal, wie lange es dann dauert, bis ich eingespart wäre. Und das verbreitet das ist keine positive Zukunftsvision. Da kann ich als Mitarbeitende nicht sagen, oh, da schmeiße ich mich jetzt mit voller Kraft dahinter, weil nachher rationalisiere ich mich selber weg, wenn ich mich mit voller Kraft dahinter schmeiße. Weißt du, was ich meine? Und das ist wirklich eine ganz andere Denkweise und eine ganz andere Erzählweise, die es hier braucht, um gemeinsam was voranzubringen.
Ja, und das passt jetzt super, fällt mir nämlich auch gerade ein. Also gerade dieses, wir besser darüber reflektieren, was erzählen wir da gerade? Und vor allem auch reflektieren, ist meine Perspektive, weil ich es positiv sehe, auch eine positive aus Sicht des anderen und der anderen. Fällt mir, kleine Geschichte erzähle ich da jetzt nebenher, hat nichts mit dem Buch zu tun, aber das passt, glaube ich, ganz gut. In der Steuerberatung und auch in anderen Branchen ist ja gerade die große, in Anführungszeichen, zum einen Dystopie, die KI nimmt uns die Arbeitsplätze weg. Und dann versuchen die positiven Erzähler zu sagen, ja, ist doch Quatsch. Natürlich, die Aufgaben verändern sich, aber dann haben wir halt andere Aufgaben, also von wegen fallen nicht weg, sondern verändert sich nur. Und ich habe dann mal, auch, weil wir uns unterhalten haben bei uns im Steuerberaterkreis, ein bisschen so drüber nachgedacht und reflektiert, naja, welche Art neue Aufgaben erzählen wir denn gerade den Mitarbeitenden? In der Steuerberatung, dann heißt es immer, ja, die Routine fällt weg und dann machst du Beratung und hochwertig qualitative Geschichten. Und dann habe ich mir mal vorgestellt, wenn ich Steuerfachangestellte bin, ich habe 10 Jahre Erfahrung, ich mache sensationell qualitativ gute Jahresabschlüsse, ich mache Steuererklärungen, ich kenne das Steuerrecht in- und auswendig und natürlich kann ich gestalten, aber ich bin doch keine Beraterin. Und dann habe ich, das habe ich erzählt bei uns in der Gruppe, habe ich gesagt, das kommt mir jetzt so vor, wie ich habe jahrelang malen nach Zahlen, kann ich total gut oder ich kann ganz toll Stilleben malen, ne? In exakt nachmalen. Und jetzt sagt jemand, hey, das macht die KI, du wirst Picasso. Ja, nee, Picasso bin ich nicht. Wie soll ich da jemals hinkommen? Und wir glauben aber als Chefinnen und Chefs, wir erzählen denen jetzt gerade was Gutes. Ganz toll, was du alles künftig machen kannst und wirst, da hast du dich doch dein Leben schon drauf gefreut. Und der Mitarbeiter denkt sich innerlich, nein, nein.
Ich habe da auch ein total spannendes Beispiel für dich. Und zwar habe ich das letzte Woche gesehen, Apple hat neue AirPods angekündigt. Mit einem neuen Feature. Und dieses Feature ist sehr kontrovers, weil die neuen AirPods haben Kameras. Die Kameras haben sie, damit sie deine Umwelt quasi erfassen können und dir einen besseren Service liefern. Willst du mal raten, was die Leute denken, die dieses neue Produkt sehen?
Erzähl es mir, du bist ja die Erzählerin.
Das, also für die meisten Leute hat das eher so ein 1984-Vibe. Ja. Totalüberwachung durch meine AirPods. Also wir haben ja alle schon eigentlich ein Überwachungsgerät mit unserem Smartphone bei uns oder manche haben wie ich eine Smartwatch und dann kriegst du jetzt auch noch Kameras an deine Ohren gesteckt und es geht ja nicht mal darum, dass ich selbst entscheide, ob ich das nutze oder nicht, sondern andere Leute nutzen das dann und ich werde erfasst von diesen Kameras. Also wir haben jetzt gerade immer mehr den Fall, auch die Ray-Bans. Ja. Und die Technologieunternehmen pushen das natürlich als Fortschritt. Und wie es aber ankommt, ist ein ganz anderer Narrativ tatsächlich. Ja. Und das finde ich hier spannend, weil man hat so das Gefühl, dass sehr, sehr viele KI-Unternehmen oder Unternehmen, die KI einbinden, gerade extrem an den Bedürfnissen der Menschen vorbei konzipieren und erzählen.
Ja, und auch das kommt ja im Buch vor, das passt dann an der Stelle, denke ich mal, ganz gut. Und es natürlich, sage ich mal, die beherrschen das Storytelling. Und diese Mechanismen im Marketing werden die ja auch eingesetzt und nutzen das natürlich zu ihrem Vorteil, dass sie uns eine schöne Zukunft verkaufen, die aber nicht für den Kunden die schöne Zukunft ist, sondern für die Firma. Nur sie drehen es halt so, dass du das Gefühl haben sollst, jetzt das tolle Produkt damit zu kaufen. Ja, also auch das ist natürlich auch beim Storytelling wichtig und bei den Narrativen, wer erzählt sie und zu welchem Zweck?
Genau, und hier, also da könnte man jetzt ein sehr, sehr großes Fass aufmachen zu Narrativen in der KI-Branche. Das lassen wir jetzt mal, aber ich würde dieser KI-Branche empfehlen, vielleicht mal die Sprechblasenmethode aus dem Buch auszuprobieren. Ja. Und zwar fand ich, also da, das fand ich schon sehr, sehr herzig, muss ich sagen, mal die Kaffeemaschine zu fragen, was nervt denn bei uns total? Und zu gucken, was die ausspucken würde. Oder wenn der Gummibaum im Eingangsbereich sprechen könnte, was würde er bei uns über das Miteinander erzählen? Das fand ich sehr, sehr schön. Da gibt es auch tatsächlich eine Seite, wo verschiedene Alltagsgegenstände, das ist leider auf Englisch, aber es ist quasi eine Podcast-Serie, wo verschiedene Alltagsgegenstände aus ihrem Leben erzählen. Die sind immer so zwischen 45 Minuten und eine Stunde lang. Also wenn dich mal interessiert, was so eine Kaffeetasse zu erzählen hat, das ist schon eine sehr großartige Idee auch.
Also diese Technik hat mir auch total gut gefallen. Mir ist dann eingefallen, man müsste mal im Besprechungsraum die Bürostühle sprechen lassen, wo die Leute drauf sitzen. Und du hast die wohl erzählt, welche Last sie wieder zu tragen hatten. Aber ich finde, die Technik ist cool. Ich hatte manchmal das Gefühl, also die Tools werden beschrieben, aber kamen immer sehr kurz. Also so hätte ich mir ein paar mehr Stories dazu gewünscht, Bebilderungen. Aber wenn man dann seiner Fantasie eben freien Lauf lässt und sich mal überlegt, dann beschreibt sie es ja auch immer so ein bisschen in Workshop-Szenarien, wie man das einsetzen kann. Aber wirklich dieses, schau mal in deinen Empfang, gerade im Empfangsbereich, wenn da so ein Fikus steht oder irgendwas anderes, was halt schon seit Jahrzehnten da steht, welche Geschichten hätte das zu erzählen? Das hat mir auch total gut gefallen.
Ja, und auch den kann man zum Beispiel gut fragen. Man könnte vielleicht so das Whiteboard an der Wand auch fragen, welche negativen Worte fallen denn hier sehr, sehr oft? Also auch hier nochmal auf die Wortebene zu schauen. Was verbringen wir unser Meeting eigentlich zu 50% damit, uns erstmal zu beschweren? Oder gehen wir eben in diese positive Denkweise? Das ist jetzt eine Geschichte, die ich erzählen kann. Als ich damals in der Agentur angefangen habe, hatte ich das ganz, ganz stark, wahrscheinlich aus Prägung meines Elternhauses oder der Gesellschaft, der Sozialstruktur, keine Ahnung. Aber ich kam quasi in die Agentur und ich hatte diese Ja-Aber-Haltung. Also wenn eine Idee kam, hat mein Gehirn sofort ausgespuckt, warum das nicht funktionieren kann. Und es hat wirklich Jahre für mich gedauert, aus dieser Ja-Aber-Haltung in eine Ja-Und-Haltung zu kommen und mir zu denken, ja, und da knüpfe ich jetzt was an, ohne diese Idee erstmal auseinandernehmen zu müssen und zu sagen, das funktioniert nicht, weil dafür gibt es dann wieder andere Methoden. Also die wirtschaftliche Prüfung und was auch immer, das kommt für mich immer erst nach der Vision. Und deshalb finde ich so spannend für mich eben auch zu sehen, ich glaube, das steckt in sehr, sehr vielen Menschen drin, dass wir erstmal das Problem suchen, statt in Lösungen zu denken.
Ja, das passt super, weil ich habe mir auch zwei Tools, genau die zwei Tools mit ausgesucht, weil mir die aus dem Herzen sprechen und habe mir das tatsächlich auch von der KI als Bild, als kleines Poster gestalten lassen. Das packe ich dann in den Blogbeitrag mit rein. Und das eine ist eben genau, also sie nennt es dann den Friedhof für Verhinderungsphrasen. Und ich habe dann halt dieses kleine Bildfriedhof und auf den Grabsteinen steht dann halt drauf sowas wie, das haben wir schon probiert, zu riskant oder dafür haben wir keine Zeit.
Und dann, ich habe da auch noch eine schöne Phrase für dich, die ich ab und zu mal höre, das können wir unseren Mitarbeitern nicht zumuten.
Oh, das ist auch eine gute Phrase, die höre ich auch immer öfter. Die steht nämlich dann noch gar nicht drauf. Und dann eben parallel dazu ist es der Ideenadvokat und das passt jetzt sehr gut zu deinem Ja-Aber und Ja-Und, weil das ist ja genau der Punkt. Ne? Du kommst mit einer grandiosen Idee und du selber denkst ja, wow, Wahnsinn, toll. Und dann sagt der Erste, wer soll denn das bezahlen? Zack, hast du schon einen auf der Rübe und hast nie wieder Lust, hier jemals eine neue Idee zu präsentieren. Und da hilft eben dieser Ideenadvokat, wo es heißt, es gibt eine Spielregel in Besprechungen und eine Spielregel, wenn wir Ideen äußern. Und die lautet, zuerst wird die Idee vorgetragen, dann werden alle positiven Aspekte diskutiert und besprochen. Und erst wenn das rund ist, darf jemand als kritische Stimme mit seine Meinung dazu sagen, aber eben nicht dieses Bum, Bum. Und das fand ich auch gut. Und in dieser Besprechung, also wenn es in einem Meeting passiert, werden sich explizit zwei weitere Mitarbeiter als Advokaten dazu gesellen und eben als Befürworter outen. Und das finde ich sehr schön, weil du einfach dann auch als Mensch gewürdigt wirst mit deiner Idee, anstatt immer dieses geht nicht, brauchen wir nicht, will keiner, zu teuer.
Das erinnert mich tatsächlich an die Walt Disney Methode. weiß nicht, ob du die kennst.
Ja.
Ja. Genau, da hat man ja auch den Träumer, den Realisten und den Kritiker. Mhm. Und man kann die quasi verteilen im Raum oder man kann sie gemeinsam durchlaufen. Das wäre quasi ein ähnlicher Ansatz.
Und ich habe es jetzt hier neu in meinen Notizen, springt es mir gerade in die Augen. Das muss ich einfach loswerden. Da habe ich so gelacht, auch wenn es so böse ist. Also bei Umgang mit Sprache und der Achtsamkeit bringt sie ja mehrere Beispiele. Und ich weiß nicht, ich hatte das vorher noch nie gehört, aber wenn in so Ausflugslokalen die Busse mit den älteren Menschen kommen, dann gibt es bei Servicekräften anscheinend den Begriff, die Urnenöffnung ist da. Ich weiß, man darf nicht lachen, das ist so gemein, aber trotzdem, das fand ich, das ist echt
hart. Ja, aber sagt das nicht auch viel über unsere Gesellschaft aus, dass wir so denken?
Ja.
Weil ältere Menschen haben sehr viel zu erzählen und sehr viel zu geben der Gesellschaft. Und das Bild davon hat sich aber sehr gewandelt, würde ich sagen.
Ja, ja, das ist leider so. Deswegen werden wir hier mal positive Akzente setzen. Und ein Wortspiel, das mir gut gefallen hat, das kannte ich nämlich auch noch nicht, ist, im Wort gescheitert steckt gescheiter. Das finde ich klug. So dieses Hinkommen, weil das begegnet einem jetzt ja häufiger, dass so junge Gründer oder auch überhaupt Leute von ihren Rückschlägen, Niederschlägen, Fehlern und so weiter berichten und dann eben dieses, was habe ich daraus gelernt? Und das finde ich cool, im Gescheitert steckt Gescheiter.
Genau, das sind Fuck-Up-Nights, nennt man die gerne mal.
Genau.
Ja, das finde ich auch ein sehr schönes Ritual und da hatte ich vorhin schon überlegt, ob ich es mal einschmeiße, aber für mich hat zum Beispiel das Wort Lernabenteuer, du weißt ja, mein Newsletter heißt so, hat bei mir meine komplette Haltung auch zum Lernen verändert, weil für mich steckt in diesem Abenteuer drin, dass ich das Recht habe, zu scheitern in diesem Abenteuer. Also ich muss nicht immer feststellen, ich glaube, letztes Jahr bin ich mit einem Lernthema zum ersten Mal gescheitert, würde ich tatsächlich sagen. Ich hatte mir vorgenommen, mich irgendwie mehr mit dem Thema vor der Kamera stehen zu beschäftigen. Und ich habe einfach am Ende des Jahres gemerkt, das ist nichts für mich. Und ich möchte das eigentlich auch gar nicht vor der Kamera stehen. Ich finde das immer super anstrengend. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht, aber ich fühle mich dabei nicht wohl. Und ich würde auch sagen, man sieht das am Ergebnis, dass ich mich nicht wohlfühle vor der Kamera. Und das ist okay. Ich muss nicht vor der Kamera stehen. Es gibt so viele andere Arten und Weisen, in denen ich Wissen vermitteln kann. Wie jetzt zum Beispiel wir beide hier gerade in diesem Podcast, womit ich mich sehr wohl fühle, als mich jetzt zu zwingen, zu lernen, vor der Kamera gute Präsenz zu haben. Das wird vielleicht in diesem Leben nichts mehr und das ist vollkommen okay.
Ja, das finde ich deswegen einen sehr guten Gedanken von dir und generell, dass wir, egal an welcher Stelle wir in unserem Leben befinden und ja immer wieder was Neues lernen. Also das machen wir ja sowieso immer, ob es jetzt uns bewusst ist oder nicht. Aber dass uns einfach an vielen Stellen oder an manchen Stellen klarer werden darf und sollte, Dinge bewusst auszuprobieren, um dann eben festzustellen, ist es meins oder nicht. Dazu muss ich es halt ausprobieren. Oder so. Also ich habe keine Kinder, aber was ich über Kindererziehung weiß, vielleicht an der Stelle, das ist okay, wenn ein Kind 5 verschiedene Sportarten, Hobbys, Sachen ausprobiert und dann sagt, nee, Ballett habe ich jetzt 3 Stunden gehabt, ist doch nicht meins. Oder Geige war am Anfang, war ich Feuer und Flamme und merke, das ist nicht. Und das Kind soll und muss dann auch sagen dürfen, nein, macht mir jetzt keinen Spaß mehr oder passt nicht zu mir, anstatt dass man dann jahrelang, also ich bin leider leidgeprüftes Klavierspielkind, ich musste jahrelang Klavierspielen lernen und habe es nie gemocht. Ich fand es furchtbar. Und als ich endlich alt genug war zu sagen, ich muss es nicht mehr lernen, aber wir hatten halt ein Klavier zu Hause stehen, meine Mutter hat Klavier gespielt, also lernt das Mädchen auch Klavier. Und ich fand es furchtbar. Und da einfach zuzulassen für sich selber, ich muss mich jetzt nicht weiter quälen, sondern natürlich, ich überlege mir dann eine Alternative. Also einfach dann, jetzt, wenn man es aufs Berufliche bezieht und sagt, das ist jetzt nicht meins, aber was anderes fällt mir auch nicht ein, ist auch doof, wenn dann der Beruf wegfällt. Aber zu überlegen, was sind denn die Alternativen, die ich habe, die auszuprobieren, und dann zu sagen, okay, das passt weniger, in die Richtung gehe ich weiter, und so wie du sagst, okay, es gibt ja immer genügend Formate und Möglichkeiten, in denen ich mich dann meine Stärken beweisen kann.
Genau, ich glaube, das Problem oder das, ich sage jetzt nicht das Problem, sondern die Herausforderung für viele Menschen ist, wenn das dann vor einem steht, dass was wegfällt oder sich was verändert, dann löst das in den allermeisten Menschen Angst aus. Also ich glaube, es gibt tatsächlich so ein paar Menschen wie du und ich, die sehr gut in der Lage sind, eigentlich in jeder Situation was Positives noch zu finden. Aber ich glaube, den meisten Menschen geht es eher nicht so. Und diese Gefahr, die ich sehe, ich unterrichte jetzt auch Zukunftsdenken an der Uni Freiburg und mir fällt das schon sehr auf, dass meine Studierenden sehr stark in dieser Zukunftsangst leben. Also man kann es wirklich nicht anders sagen. Die sind schon so in diese Zukunftsangst eingetaucht, dass es wahnsinnig schwer ist, sie überhaupt da rauszubewegen. Und zu sagen, ich habe überhaupt eine Möglichkeit, das zu verändern. Sie nennt das ja Angstparalyse. Und das sehe ich tatsächlich auch. Also, wenn wir zu viel Angst haben oder zu gestresst sind, dann ist unser Gehirn nicht in der Lage, die Tür aufzumachen, überhaupt was Neues zu lernen oder sich was Neues vorzustellen, weil wir sind ja im Überlebensmodus. Das geht überhaupt nicht. Und das heißt, je mehr wir uns als Gesellschaft erzählen, dass eh alles den Bach runtergeht, desto mehr Angst löst das aus und Stress und desto mehr verhaften wir kollektiv in Angstparalyse. Das fand ich sehr schön mit dem Hamburg-Beispiel. Das wolltest du, glaube ich, erzählen.
Kannst du gerne erzählen, aber also haben wir beide auf dem Zettel. Genau, das ist der Punkt heutzutage und deswegen hat dieses Buch ja so eine große Berechtigung, beziehungsweise nicht das Buch, sondern eigentlich das Thema, weil wir schauen müssen, sollten, können, dass wir eben wegkommen von es ist eh wurscht, was ich mache, es geht den Bach runter. Das ist ja die Erzählung, die heute in den Köpfen auch der jungen Menschen vorherrscht, nach dem Motto, ja, wenn ich mal quer durch meine sozialen Medien scrolle, dann gibt es halt nur noch völlig wurscht. Und ich bin nicht mehr selbstbestimmt, ich habe gar keine Alternativen und Möglichkeiten. Also dagegen zu wirken, ist absolut entscheidend. Und wie das ausschauen kann, und das finde ich echt großartig, ist, dass sie, das macht sie, glaube ich, mit KI, oder? Diese zwei
Ich glaube, das hat sie mit KI gemacht, genau, ja.
Genau, dafür ist KI auch wirklich hilfreich, dass man einfach mal sie sagt, stellen wir uns vor, das Schlimmste aller Schlimmsten passiert, eine große Katastrophe, Überflut, also Hamburg, der Meeresspiegel steigt extrem an und 2050 ist halt, sage ich mal, irgendwie die Hälfte der Stadt überflutet. Und jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, also ich fange mal mit der Dystopie an, mit dem Schlechten, kann ich natürlich eine Geschichte erzählen, wie schrecklich das ist und die Moskitos stechen dich tot und die Ratten sind groß wie Hasen und es ist alles im Dreck und es gibt irgendwie Taucher, die im letzten Dümpel noch nach Müll suchen, um zu überleben. Also ganz, ganz furchtbar. Und gleichzeitig kannst du dir aber diese Zukunft ja anders ausmalen und sagen, hey, wie könnte denn 2050 ausschauen, wenn wir auch vorbereitet waren in den letzten Jahren, die da kommen, wenn wir uns eben mehr Gebäude auf Stelzen aufbauen, wenn wir Lagunen haben und, und. Sehr nett fand ich dann dieses, eine Maklerwerbung lautet dann für die hochpreisigen Wohnungen leben über NN, über Normal Null, also so über Meeresspiegel. Und das ist ein Bild, Hamburg ist genauso überflutet wie in der Dystopie, nur ist es ein positiv gezeichnetes Bild. Und jetzt, und da kommt ja wieder unsere Zukunftstechnik, die wir gelernt haben, gemeinsam ins Spiel, dass ich sagen kann, und wenn ich jetzt das positive Bild vor Augen habe, dann kann ich ja mit meinen Entscheidungen heute mich dorthin bewegen. und dafür sorgen, dass die Zukunft so ausschaut, wie ich sie mir positiv aufmale. Wenn ich aber so wie du von deinen Studenten erzählst, jetzt halt sag, kann ja eh nichts mehr machen und die Hände in den Schoß lege, dann wird halt wahrscheinlich auch tatsächlich das passieren.
Da gibt es ein total spannendes Beispiel, das ich mir irgendwann gerne mal anschauen würde, wenn die Situation sich dort wieder etwas mehr beruhigt hat. Das sind die Vereinigten Arabischen Emirate, glaube ich, gewesen. Die gibt es erst seit 50 Jahren ungefähr. Und die haben sich zum 50. Geburtstag ein Museum der Zukunft gebaut. Also statt in die Vergangenheit zu schauen, weil da haben sie noch nicht so viel davon, haben sie gesagt, okay, wie sehen wir denn in 50 Jahren aus? Welche Zukunftsthemen müssen wir denn angehen? Und das ist auch ein Museum, wo man nicht einfach irgendwie jetzt Bilder an die Wand gehangen hat, sondern diese Zukunft wird dort erlebbar. Das ist ein Raum, wo die Bevölkerung hinkommen kann und sich anschauen kann, wie ihre Zukunft aussehen könnte. Muss ich mir anschauen. Also ich finde das ein sehr spannendes Projekt. Da geht es um ganz verschiedene Themen, eben auch das Leben mit der Wüste, aber auch das Wegkommen vom Öl als Haupteinnahmequelle und so weiter und so fort. Mhm. Weil diese Staaten natürlich auch merken, dass Öl ein endliches Gut ist und sie sich überlegen müssen, wo wollen wir denn hin? Und das ist halt, das war für mich total spannend zu sehen, weil es mal so ein anderer Ansatz ist, als quasi in der Geschichte zu schwelgen und vergangene Zeiten als Ideal hervorzuheben, ist hier der Blick einfach ganz klar in die Zukunft gerichtet.
Das finde ich gut. Das steht nicht im Buch, oder?
Das hätte ich super gelesen. Das habe ich selber mitgebracht.
Ja, ja, super. Toll, das muss ich mir anschauen. Das finde ich ja richtig spannend, weil genau das ist ja dieses Geschichten über die Zukunft, sich ausmalen, schreiben, gemeinsam erzählen. Das geht ja durchs ganze Buch und das ist dann ja der letzte Abschnitt im Buch, auch eben dieses über die Zukunft nachdenken. Und da ist es unglaublich wertvoll. Also was sie da ein bisschen beschreibt, was ich auch spannend finde, sind ja dann diese immersiven Erlebnisse.
Das ist da eben auch so. Also das ist genau dort, ist dieses Museum ist so konzipiert, dass man sich in die Zukunft quasi begibt.
Ja, genau. Und dass man dann eben durch das Miterleben und beteiligt sein, natürlich auch nochmal eine ganz andere Merkfähigkeit hat, als ich gehe halt durch ein Museum und schaue mir ein Bild nach dem anderen an.
Ansätze davon findest du übrigens auch schon im Zukunftsmuseum des Deutschen Museums in Nürnberg. Da kann man nämlich zum Beispiel auf dem Mond rumspazieren.
Genau, da wollte ich nämlich auch schon immer mal hin und habe es aber noch nicht auf meiner To-Do-Liste.
Mach das. Es ist, ich habe es mir angeschaut tatsächlich, aber es ist auch ganz spannend. Für dich und mich ist tatsächlich gar nicht so viel Neues dabei, weil wir schon sehr stark in der Zukunft leben, würde ich mal sagen. Ja. Ich fand aber, also ich glaube, mein Highlight im Zukunftsmuseum in Nürnberg war das Gespräch mit einem KI-gesteuerten Roboter darüber, dass die KI auch im Narrativ sehr überhyped wird. Also da habe ich mich mit dieser KI quasi drüber verhalten, wie sehr diese KI-Narrative doch irgendwie auch Hype-Narrative sind. Das war sehr lustig.
Sehr witzig. Aber das bringt mich noch zu dem Punkt, für uns ist der selbstverständlich, aber ich glaube, den muss man hier auch nochmal bewusst hervorheben, weil er natürlich auch sich durch das Buch zieht, ist natürlich, dass wir uns Geschichten besser merken. Dass wir durch Geschichten überhaupt soziale Wesen werden. Dass ja Geschichten unsere Evolution tragen und immer auch weitertragen werden. Und nur ein Beispiel von mir, also du weißt es ja, ich habe ja dieses Jahr mein Kunstjahr und versuche oder bin halt dabei, mir so verschiedene Kunststile beizubringen und schaue auch ganz viele Dokus und Sendungen dazu. Und wenn mich was packt, ne, also auf Arte gibt es eine ganz tolle Dokumentation über die Welt in einem Bild. Und da haben die ein Bild beschrieben und erzählen die Weltgeschichte drumherum, die passiert ist, während dieses Bild entsteht und die sich da dann entdecken lässt da drin. Das erzähle ich all meinen Freundinnen und Bekannten immer gerne, so diese Geschichten, ne? Und dann sagen die immer, also bis jetzt habe ich mich auch nicht für Kunst interessiert, aber so wie du das erzählst, diese Geschichten, Angela, das ist total spannend. Meine Friseurin freut sich immer, wenn ich komme und sie wieder ganz viel Farbe drauf gibt und es dauert 2 Stunden, weil währenddessen erzähle ich ihr über meine neuesten Kunstgeschichten und sie ist immer ganz begeistert. Hallo Sabine, ich weiß, sie hört nicht zu, aber ich grüße sie an dieser Stelle.
Die Liebe zur Kunst hat ja auch was sehr, also und diese in diesen dieser Liebe zur Kunst steckt ja auch ein bestimmtes Narrativ wiederum drin. Also, und auch, ich habe tatsächlich zufällig gestern jemanden getroffen, die mochte auch Van Gogh sehr gerne. Und dann haben wir uns halt nicht nur über Van Goghs Bilder unterhalten, sondern auch über das Leben und wie jemand, der quasi so schlecht behandelt wurde in seiner Zeit und ja auch so starke mentale Probleme hatte, die Welt so unfassbar schön wahrnehmen konnte. Darüber haben wir ja zum Beispiel gesprochen. Und das ist ja auch was. Der hat quasi, glaube ich, die Zukunft gesehen, mehr oder weniger, in anderen Farben. Und seine Zeitgenossen haben diese Vision nicht gesehen und konnten sie nicht verstehen und haben ihn deshalb abgewertet, quasi. Und das ist, glaube ich, auch was, worüber wir sprechen sollten. Ja, Zukunftsnarrative helfen beim Überwinden der Angst. Aber du hast dieses Innovationskurven Schaubild auch wahrscheinlich noch im Kopf. The Innovation Curve heißt es, glaube ich. Und die Innovation Curve hat irgendwie 4 Segmente. Das sind die First Mover, die Early Adopter, die breite Masse und die zuletzt hinterherkommen, wenn sie hinterherkommen. Und ich glaube, was wir total oft vergessen, ist, dass die Early Adopter und die First Mover inhärente Motivation haben, sich zu bewegen. Und dass da oftmals aber ein Graben besteht oder entsteht, den man narrativ mit einer Brücke überbauen muss. Also, das ist in der Grafik nicht drin. Ich habe ihn mir selber lustigerweise dann ins Buch gemalt. Aber zwischen diesen ersten 2 Segmenten und dem großen dritten Segment ist eigentlich ein Burggraben. Und über diesen Burggraben muss man eine narrative Brücke bauen, weil sonst ist es irgendwann, wird dieser Graben immer größer. Und wenn ich meine Zukunftsvision, falls ich sie nicht mit den anderen zusammengebaut habe, was sowieso die beste Lösung ist, meiner Meinung nach, wenn ich die nicht vermittelt bekomme, also wenn ich diese narrative Brücke nicht gebaut bekomme, dann passiert was, was wir gar nicht wollen, und das ist Unmut. Dann kommen hier in diesen Graben immer mehr Verschwörungstheorien und Gemecker, und dann wird es immer schwieriger, diesen Graben zu überbrücken. Und ich glaube, dass da noch ganz viel drinsteckt. Das ist auch was, was ich beim Thema Nachhaltigkeit in Deutschland sehe. Also die First Mover und Early Adopter sind vorausgerannt und haben im Zweifelsfall zurückgebrüllt: Warum bewegt ihr euch eigentlich nicht? Ist doch alles ganz logisch, hier nach vorne zu gehen, aber die Leute sind halt in ihrer Angstparalyse oder in falschen Narrativen oder in Fake News teilweise auch einfach stecken geblieben auf dem Weg zu dieser Brücke und haben sie einfach nie genommen, sondern im Zweifelsfall sogar noch niedergebrannt und gesagt, das ist eine Zukunft, die möchte ich nicht, die hat kein Schnitzel. Und das ist was, wo wir viel, glaube ich, draus lernen können aus dieser Situation, in der wir uns gerade befinden.
Und das, was du ansprichst, hat mich auch selber ja wieder nochmal zum Nachdenken gebracht, weil diese große Masse, es sind 60%, wenn man da so dieser Kurve folgt. Und was wir wirklich im Hinterkopf haben müssen, da haben wir am Anfang jetzt hier auch schon drüber gesprochen, ist, wen sprechen wir an mit unserer Geschichte? Wem erzählen wir das Narrativ? Für wen ist es? Und es ist halt nicht für Leute wie uns, die sowieso schon bei allem immer Hurra schreien und ja, ich mache mit. Oder ich denke mir selber was aus, sondern es ist, wenn wir über gesellschaftliche Narrative sprechen, wenn wir gute Geschichten erzählen wollen, die Leute mit auf den Weg bringt, dann ist die Zielgruppe eben diese 60% und nicht die anderen 20 First Mover, weil die sagen sowieso ja. Die brauchen wir nicht überzeugen. Genau.
Genau, und ich glaube, was man, es steht, glaube ich, ich glaube, es steht tatsächlich auch irgendwo im Buch, aber Werte sind ein guter Ansatzpunkt. Also sich zu überlegen, welche Werte haben denn diese 60%? Und wo kann ich hier Schnittmengen finden und hier eben, also weil sie, ich glaube, es wird auch vorgeschlagen, dass dann die First Mover und so Podcasts machen. Ja, aber wenn du nur diese First Mover Podcasts machen lässt, dann bewegt das die 60% meiner Erfahrung nach leider nicht. Sondern du musst zu denen hingehen, also musst über die Brücke gehen, zu ihnen hingehen und dort vor Ort quasi die Arbeit machen.
Ja, insbesondere, also die Erfahrung mache ich oder wenn ich mich mit in Kanzleien eben unterhalte, manchmal frustrierst du die Leute damit. Also wie viele Podcasts von First Movern soll ich mir denn noch anhören, damit ich mich endgültig schlecht fühle, weil ich halt nicht so bin? Weil ich weiß, da werde ich nicht hinkommen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Das ist ja, ich sag mal, im Ernst, im Zweifelfall demütigend. Wenn ich dauernd nur höre, wie toll die das wieder machen und wo die hier vorne weglaufen und so weiter. Und ich humpel halt da hinten herum und habe das Gefühl, schaffe ich ja eh nicht, dann bin ich frustriert, dann höre ich auch nicht gar nicht mehr zu. Das ist genau der Punkt, der gelingen muss, damit unsere Geschichten auch Wirkung haben. Und da finde ich aber sehr schön, also da gibt es mehrere so Tools und Tipps im Buch, wie man im Unternehmen Geschichten erzählt. Also
und sie auch findet. Überall rum.
Die liegen ja sowieso überall rum. Also was ich total sehr mag, ist tatsächlich diese Gleisgeschichten von der ÖBB. Kann man auch auf deren Webseite nachschauen, wo einfach Mitarbeiter der Bahn nette kleine Geschichten erzählen und die sind eben nicht überdrüber. Wir haben jetzt irgendwie 500 Menschen das Leben gerettet, was natürlich toll ist, wenn man das schafft. Aber wir haben irgendwo unterwegs eine Kleinigkeit entdeckt und da reden wir drüber. In Hallstatt kann man schön übernachten und die Instagram-Katzen streicheln, wenn man bleibt. So irgendwo was, wo du einfach, wo wir wieder bei Geschichten sind, Emotionen wächst und dann das übergeordnete Narrativ halt heißt und die Bahn bringt dich dahin.
Also worüber ich da auch sehr viel nachdenke in letzter Zeit ist, früher haben wir Geschichten zusammen erzählt. Also vor dem Buchdruck war es vollkommen normal, dass man zusammensaß und sich Geschichten erzählt hat und andere Leute dann auch was beigetragen haben zu dieser Geschichte. Am Lagerfeuer haben wir das heute manchmal noch, aber die meisten von uns saßen wahrscheinlich auch schon sehr lange nicht mehr an einem Lagerfeuer und haben sich Geschichten erzählt, sondern heute, also man hat dann quasi die Menschen dazu erzogen, dass jemand diese Geschichte schreibt und sie Rezipienten sind. Und ich glaube, was wir wieder lernen müssen, ist, dass Geschichten kollektive Anstrengungen sind und auch Visionen kollektive Anstrengungen sind und dass man sich daran beteiligen darf. Ich glaube, das ist auch so eine große Hürde. Darf ich überhaupt miterzählen an dieser Vision, an dieser Zukunftsvision? Und ich glaube, das ist wirklich was, Räume zu schaffen, in denen man gemeinsam erzählen kann. Da hat sie auch sehr schöne Übungen dazu. Es gibt das Future Lab, hat sie, glaube ich, mit drin. Dann das Zukunftsstoryboard, wo wirklich Leute aus verschiedensten Abteilungen zusammenkommen und bildhafte Zukunftsbilder tatsächlich schaffen. Ich glaube, das ist wichtig, diese Räume aufzumachen, gemeinsam zu erzählen, weil das, ich merke das immer, ich mache ja so eine kleine Übung am Anfang meiner Story-Workshops. Ich lasse die Leute zusammen Geschichten erzählen mit Würfeln und einer Struktur, die sie vorgegeben bekommen. Die stehen hinterher ganz anders zusammen als vorher, weil man hat zusammen gelacht, man hat zusammen erzählt und das schweißt zusammen.
Und das sind dann ja wieder Geschichten, also das denke ich auch gerade im Unternehmen, wenn du da so einen übergeordneten Zusammenhang schaffst über die Geschichten, wie sehr das zusammenschweißt und auf der anderen Seite, es verzeiht dann auch mehr im Miteinander, weil man weiß, wofür man es macht. Also auch das sind ja Auswirkungen, die so eine Geschichte hat. Wir halten zusammen. Und da finde ich auch sehr schön, wunderbar, sie nennt sie dann auch narrative Brücken in die Zukunft bauen, wie man diese Geschichten erzählt, verschiedener Art, welche Fragen du dir stellen kannst, bis eben das mit der Kaffeemaschine und dem Fikus. Also da kommen schon sehr viele gute Tipps mit rein, die man einfach für sich mal wirken lassen kann und dann jeder für sich halt sagt, also das sind ja 40 solche Tools, Tipps, die sie da zusammenstellt aus, also für mich eben, es ist ein Zusammentragen aus ganz vielen Methoden, die ich jetzt, weil ich jetzt auch viel lese über den Podcast, in vielen anderen Zusammenhängen schon gehört und gelesen habe. Und wo man dann für sich halt sagen kann, hey, komm, die eine greife ich mir jetzt mal raus, das probiere ich aus. Oder die zwei, also alle 40 kriegt man ja sowieso nicht hin.
Genau, und wer nicht direkt im Unternehmen die Welt verändern möchte, kann ja bei sich selbst anfangen. Also du hast ja quasi die Ebenen ich, wir und alle. Ja, und ich würde auch empfehlen, einfach mal bei sich selbst anzufangen und dann zu schauen, wo einen diese ganzen Tools und Methoden und Gedanken hintragen. Ich würde vielleicht sogar sagen, wenn es ein Sommerlesestoff ist, vielleicht jeden Tag einen Abschnitt lesen und wirklich wirken lassen.
Ja, und das ist jetzt ein super Abschluss, weil das ist ein Tipp, den ich für mich auch nochmal mitgenommen habe, wenn man bei sich selber anfängt, sich seine Signature-Story zu schreiben. Anstatt, und das hilft auch persönlich, jeder hat ja, wenn er eine Website hat, seinen Über-mich-Bereich und eben nicht tabellarisch geboren, dann studiert da, dann, vollkommen langweilig, sondern sich hier wirklich so eine, den Begriff kannte ich vorher nicht, den finde ich sehr nett, eine Signature-Story für sich zu überlegen, das bin ich, das zeichnet mich aus, das sind meine Stärken, das sind meine Schrullen, meine liebevollen hoffentlich, und hier diese mit dieser Geschichte anzufangen, das finde ich eine sehr gute Idee. Und außerdem, das muss ich jetzt zum Abschluss sagen, ich habe noch wieder so viele weitere Buchtipps da drin entdeckt. Also meine Sommerlektüre-Liste ist voll.
Meine war es vorher tatsächlich schon, deswegen. Aber die Signature Story steht tatsächlich auch auf meiner Liste. Ich hatte mich gedacht, ich müsste mal wieder meine Über-uns-Seite anschauen oder Über-mich-Seite anschauen und gucken, passt das so noch? Ist das noch das Narrativ, das ich vertreten kann von mir selbst, aber auch über meine Arbeit? Und ich glaube, das auch ab und zu mal auf den Prüfstand zu stellen, ist gar nicht so die schlechteste Idee.
Genau, dann können wir uns ja in Kürze mal gegenseitig unsere neuen Signature-Stories vorstellen. Wir sind ja laufend in Verbindung, freue ich mich schon drauf. Und wir können nur sagen, sehr schönes Buch, holt euch das, nutzt es, Sommerlektüre oder auch Herbst, Zeit, ist es zeitlos. Auf alle Fälle erzählt euch gute Geschichten über eine wunderbare Zukunft, die auf uns wartet. In dem Sinne, danke Jennifer und ciao und bis zum nächsten Mal.
Danke dir.